Osmaier, die spanischen Fußballer haben die Nations League gewonnen. Klappt es denn dann mit deinem Vorsatz, sage ich sogar mal, ja, den Fußball hinten anzustellen über den Sommer erstmal?
Ja, das funktioniert wunderbar, ja. Ich habe gestern genau 5 Minuten geschaut von diesem Spiel.
Das Elfmeterschießen.
Nicht mal, nee, 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 nee. Zwischen der 45. bis zur 50. Minute, irgend sowas.
Da war ja die Pause noch dazwischen. Ach so, ja gut, oder es war die 46. Minute. Also,
Dann
mein
war es die
Name Ralf
46.
Kohler. Sie sind beim Urs Meier Podcast. Ja, Urs Meier, ein Weltbürger. Seine spanische Wahlheimat ist Marbella, seine Heimat Würenlos in der Schweiz. Und ja, Sie kennen ihn als Schiedsrichter, als Fernsehexperten vermutlich ebenso. Und ja, ich freue mich, ihn wieder zu begrüßen. Ja, Spanien hat gegen Kroatien im Elfmeterschießen sich durchgesetzt und tatsächlich stellt man aber gerade in Deutschland eine gewisse Fußballmüdigkeit fest. Die Nationalmannschaft macht den Deutschen ja überhaupt keine Freude. 3 zu 3 immerhin noch gegen die Ukraine, aber dann ein 0 zu 1 in Polen. Was sagt der Schweizer?
Ja, was sagt der Schweizer? Ich bin ja da immer wieder mit diesen Testspielen und mit dieser Vorbereitungsspielen, da bin ich ja immer irgendwie vielleicht etwas eigen mit meiner Ansicht. Ich bewerte die nicht so wahnsinnig hoch, wie das wahrscheinlich viele andere tun. Was nützt mir das, wenn ich all diese Spiele klar gewinne und nachher an der Europameisterschaft dann im Prinzip, ja, meine Leistung nicht abrufen kann. Ich glaube, das Wichtigste für die deutsche Nationalmannschaft wird die nächste Europameisterschaft sein im eigenen Land, logischerweise. Und das braucht eine Vorbereitung dazu. Und wie gesagt, die Resultate, ja, der Hansi Flick ist ja nicht blind, der wird ja auch seine Schlüsse aus diesen Spielen ziehen und dementsprechend arbeiten. Und oft sind ja diejenigen Europameister geworden, die eben im Vorfeld nicht alles gewonnen haben, die eben am Vorfall kritisiert worden sind, oder? Und genau solche Mannschaften, die werden dann eben noch mehr zur Mannschaft, die schließen sich dann zusammen, wenn dieser Druck von außen kommt. Also ich bin da nicht so wie soll ich das sagen? Nicht so kritisch wie viele andere in Deutschland, was die Nationalmannschaft betrifft.
Allerdings ist es eben so, das Rad soll sich ja immer weiter drehen. Also der DFB will ja auch seine Geschäfte zwischendurch mit der Nationalmannschaft machen. Die Leute, wenn mal ein Länderspiel, sagen wir mal, in ihrer Region sind, wollen ja ganz gern gucken, aber nicht horrende Preise zahlen und da nichts geboten bekommen und so weiter und so weiter. Ja, also das Ganze ist ja doch
Ja,
kompliziert
das
und
ist ja, das ist kompliziert, das ist tatsächlich so. Ich meine, die Erwartungshaltung sind natürlich immer groß. Du gehst an ein Länderspiel, nimmst noch meistens deine Kinder mit, denen willst du auch etwas natürlich bieten, quasi noch einmal, ja, liebe Kinder, zeigt mal, schaut mal, wie toll das unsere Nationalmannschaft ist, oder? Und dann ist es eben vielleicht dann nicht so toll, dieses Spiel. Weil da natürlich auch Spieler drin sind, die sind auch müde von einer langen Saison und so weiter und so fort. Ja, und dann erwartet man trotzdem 100% Leistung oder nein, man erwartet sogar 120% Leistung. Ja, und das geht einfach nicht. Das ist halt einfach, wie es ist, oder? Also momentan sind wir in der Sommerpause mehr oder weniger. Also die Spieler sollen sich regenerieren und ja, und die Frage ist ja immer wieder, sind jetzt diese Daten für diese Spiele auch so wunderbar ausgewählt? Ja, nein. Und da müsste man eben auch ehrlicher sein und sagen, ja, es ist ein Testspiel, es ist ein Vorbereitungsspiel und ja, es sind noch nicht alle auf der hundertprozentigen Leistungsfähigkeit und ja, und dann kannst du eben auch vielleicht auch nicht diesen Betrag verlangen, den du verlangst. Ja. Aber eben, wie gesagt, das ist immer wieder die Erwartung und ja.
ja, du bist ja ein guter Geschäftsmann. Du weißt ja, welche Beträge man verlangen kann. Vielleicht kommen wir darauf noch zurück. Zunächst aber die eher simple Frage. Wäre es denn aus deiner Sicht eine vernünftige Idee gewesen, dann zu sagen, wir packen die Länderspiele, sagen wir mal, 4 Wochen früher und schieben dann einfach die Meisterschafts- und Pokalentscheidungen nach hinten, damit diese Länderspiele auch nicht so abfallen, wenn Borussia Dortmund schon sein Meisterschaftsdrama betrauert, die Bayern-Fans doch nochmal über den Titel jubeln und international auch ja, die Vereinsfans sozusagen das bekommen haben, was die ganze Saison bieten sollte.
Ja, wir haben ja da sowieso schon lange ein Riesenproblem oder mit diesen Terminen mal ganz grundsätzlich, oder? Also jeder will ja da irgendwie von diesem Kuchen etwas abschneiden oder jeder braucht ja im Prinzip gute Termine. Und die Haupttermine, die sind natürlich belegt im Prinzip, ich sage es mal, von der Weltmeisterschaft, von Europameisterschaften, dann die Champions League, die europäischen Wettbewerbe. Das sind so die Haupttermine, dann richtet sich ja im Prinzip die Landesverbände, die richten sich ja dann danach, also der DFB richtet sich ja dann nach diesen Terminen. Und dann kommen dann auch noch dazwischen, kommen dann eben diese Länderspieltermine oder Länderspieltermine für den Nations Cup oder dann eben für Freundschaftsspiele, Testspiele. Und das ist alles immer so dann irgendwo auch noch, oder? Und da hat man ja schon lange diskutiert, dass dieser Kalender eigentlich schon längstens überladen ist, oder? Aber nein, man will ja noch mehr Wettbewerbe schaffen, oder? Von seitens der FIFA und so weiter und so fort. Und das geht einfach nicht, oder? Die Qualität kann nicht aufrechterhalten werden mit all diesen Terminen, oder? Und wir haben es ja auch gesehen, wir hatten jetzt die Fußballweltmeisterschaft zum Beispiel im Herbst. Und an und für sich war die Qualität der Spieler, weil die waren ja mitten in der Meisterschaft, die waren ja eigentlich voll drauf, die war gut. Also die Meisterschaft, die Qualität der Weltmeisterschaft in Katar, die war gut von den Spielen her, weil die Spieler eben wie gesagt voll drauf waren, oder? Und wenn die Weltmeisterschaft oft hinten angehängt wird an der Meisterschaft, und das ist ja so im Juni, Juli, da merkt man auch, dass die Spieler zum Teil auch ja, müde sind. Oder gerade diejenigen, die halt lange in der Champions League mit dabei waren, die in der Meisterschaft so stark gefordert waren, ja, die sind dann halt irgendwie so über den Zenit. Also das ist dann so, man ist dann auch irgendwann einmal müde, oder? Also wenn man dann eben schon mehr oder weniger den Mount Everest erreicht hat und dann nochmals da hoch muss, das ist oft dann für den einen oder anderen Spieler etwas zu viel.
Wie ist es denn bei den Schiedsrichtern? Sind die genauso am Ende einer Saison müde oder haben die eine andere Leistungskurve so über den Daumen?
Nee, das ist genau dasselbe. Das ist eigentlich auch wieder das dasselbe beim Schiedsrichter, ist es dann vielleicht etwas anders, oder es gab wahrscheinlich vielleicht auch bei den Spielern, je nachdem, oder? Also bei den Spielern, ja, kommt es darauf an, eben in welchem Verein das sie sind, wie sie da gefordert sind, oder? Bei den Schiedsrichtern ist es schon so, dass man natürlich dann versucht, natürlich den Höhepunkt, den hat man ja dann im Prinzip, wenn man an einer Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft qualifiziert wird, dann ist ja das dann der Höhepunkt, oder? Dass man im Prinzip natürlich da im Prinzip in diese Richtung sich auch aufbaut, oder? Ich habe dann zum Beispiel bei so langen Phasen, oder? Weil die wird ja zwangsläufig um 1 bis 2 Monate verlängert, diese Phase. Da habe ich dann auch länger Ruhepause gemacht. Mittendrin habe ich mal zum Beispiel Pause genommen, oder? Indem, dass ich einfach vielleicht 2, 3 Wochen Urlaub gemacht habe und dann keine Spiele geleitet habe, oder? Aber das kannst du als Schiedsrichter, das kannst du als Spieler aber nicht. Du kannst ja nicht sagen, ja, jetzt gehe ich mal 3 Wochen in den Urlaub, damit ich dann hinten raus die besseren Leistungen bringen. Geht ja nicht als Fußballer. Also eben von dem her muss man ja selber wissen, wie die Planung ist. Und bei den großen Vereinen sieht man ja das auch oft, oder? Dass sie ja im Prinzip dann eben in der entscheidenden Phase noch viel, viel stärker werden, oder? Oder es nützt ja nichts, Herbstmeister zu werden. Und nachher in der zweiten Saisonhälfte so abzubauen, dass du die Meisterschaft und alles verlierst. Die
Denkst Champions du jetzt an League, Bayern München?
Ja, je nachdem. Also Bayern München ist es ja auch schon passiert, mal ganz grundsätzlich, oder? Es sind ja andere Vereine, wo das auch hatten, oder? Wo unglaublich stark war. Zum Beispiel auch Manchester City war das mal so, oder Liverpool ist es auch schon passiert, oder? Und der Jürgen Klopp hatte ja dann auch eine Erklärung dafür dazumals, oder? Im Prinzip halt diese intensiven Spiele über Weihnachten oder die Boxing Days in England, wo natürlich unglaublich intensiv Fußball gespielt wird, oder, und die Spieler haben keine Ruhepause, oder? Also da geht es ja nahtlos im Prinzip von der Vorrunde in die Rückrunde mit sehr intensiven Spielen, oder? Und dann kommen im Februar kommen dann die Achtelfinal- oder Viertelfinalspiele in der Champions League, und dann kann es natürlich schon sein, dass mal eine Mannschaft da einen Hänger hat in dieser Phase.
Jetzt verrat uns mal was zu Jürgen Klopp, sofern du das weißt. Ist das dann ein Typ, der dann vielleicht auch die 3, 4 Wochen gar nichts von Fußball wissen will? Oder ist das dann doch einer, der sich dann nachts ins Wohnzimmer schleicht und irgendwie die USA-Liga anschaut nach dem Motto, ach, so ganz kann ich jetzt doch nicht ohne Fußball. Das gucke ich jetzt mal einfach aus Lust an.
Ich weiß nicht, was er in der Nacht noch alles schaut, aber ich glaube nicht, dass er das macht. Nee, ich glaube, dass der Jürgen tatsächlich so Angespannte hat und dann aber auch eben loslassen kann. Er weiß schon, wann er im Prinzip regenerieren darf oder muss. Und das macht er auch. Da bin ich eigentlich fest überzeugt. Ohne dass ich es zu 100% weiß, muss ich sagen. Aber ich gehe mal von dem aus, dass er vom Typ her tatsächlich ein Typ ist, der loslassen kann, der die Momente dann eben auch genießen kann. Und das ist auch wichtig so, das ist auch wichtig so, diese Reinigung, oder die muss sein, oder? Also das hat schon Ovid, das ist ein römischer Dichter gewesen vor Christus, hat er gelebt und nach
War da das
Christus
Rad schon
gestorben.
erfunden? Ja,
Der
doch, bei
hat das
den
schon
Römern
gesagt,
schon,
was
ja.
ohne Ruhepausen geschieht, ist nicht von Dauer.
Ja.
Also diese Ruhepausen sind sehr, sehr wichtig, also siehst du.
Gut, Jürgen Klopp oder auch du, sind das denn Leute dann, die halt Fußball nur schauen können, sozusagen ohne nicht loszulassen? Also ist da automatisch die Spannung da oder ist es schon möglich nach dem Motto, hier bei dem Spiel, da geht es ja für mich um nichts, das kann ich jetzt einfach mal mit einem Bier oder auch mit dem Mineralwasser relaxed angucken und da kümmere ich mich jetzt auch nicht um die taktische Ausrichtung oder geht das eben nicht, weil du zu sehr Profi bist?
Natürlich, das geht gar nicht. Also das schaust du ja automatisch hin, also um Gottes Willen. Also das wäre, nee, das geht ja gar nicht. Nee, also das glaube ich nicht, dass man das kann. Also, nee. Wenn du da im Fußball involviert bist, dann schaust du immer auf solche Details, oder? Also eben, wie gesagt, der Jürgen schaut auf Taktik, auf die Spieler, auf keine Ahnung, was er da alles noch schaut. Und ich schaue tatsächlich auf den Schiedsrichter, wie steht er, wie wirkt er, wie ist die Körpersprache, wie ist die Kommunikation, wo müsste er jetzt rein, wo hat er es vielleicht verpasst, eine gelbe Karte zu geben, und so weiter und so fort. Nee, also das ist ja automatisch, dass man das so anschaut.
Beim Nations League Finale in den Niederlanden in Rotterdam war ja Felix Zweier aus Berlin der Schiedsrichter. Hast du das dann wahrgenommen in den 5 Minuten oder hat dich das womöglich gar abgeschreckt?
Nee, das hab ich wahrgenommen, selbstverständlich habe ich das wahrgenommen. Habe auch Freude gehabt, dass ein deutscher Schiedsrichter jetzt trotzdem noch ein Finale hatte in den internationalen Wettbewerben. Das hat ja mir gefehlt, vor allem natürlich in der Champions League, aber auch in den anderen Wettbewerben, wo ja keine deutschen Mannschaften mehr dabei waren und trotzdem sind keine deutschen Schiedsrichter zum Einsatz gekommen. Und dass jetzt im Nations Cup-Final doch ein Deutscher eingesetzt worden ist, das ist ja etwas, was ich mit Genugtuung im Prinzip
Sehe.
gesehen habe. Und es ist schön und es ist mir auch gut gelungen, glaube ich, so was ich gelesen habe. Und von dem her wunderbar. Also ja, super.
Ja, möglicherweise müssen wir überhaupt überlegen, also nicht unbedingt wir beide, aber also die Macher sich überlegen, wie geht man damit um, dass es eben halt doch eine neue Generation gibt, die eine andere Wahrnehmung hat oder andere Interessen. Und ich meine, du warst ja jetzt auch beim Tennis in Stuttgart, wo man jetzt im Nachhinein von einer perfekten Woche gesprochen hat, die Boss Open auf dem Weißenhof, auf dem Killesberg. Aber da lügt man sich ja schon das erste Mal in die Tasche, weil jetzt zuschauermäßig, stimmungsmäßig ja erst das Wochenende dann so gut war. Und als du warst und ich auch war am Mittwoch, da waren ja doch sehr große Lücken, sodass ich mir überlege, Mensch, wäre das nicht auch eine Idee zu sagen, ach, du kaufst Karten für Freitag, für Samstag, willst du dann noch Karten kostenlos für Dienstag, Mittwoch dazu haben? So, das ist wahrscheinlich auch zu einfach, weil dann, wenn die Leute zwar die Karten nehmen, aber trotzdem nicht die Zeit investieren, dann klappt das ja auch nicht. Aber vielleicht zu überlegen, dass es ja auch eine große Investition ist von Zeit, wenn jetzt jemand, ja, sagen wir mal, ein Tag, 2 Tage, 3 Tage oder ein Tag und 2 halbe Tage auf so einer Tennisanlage verbringt, um da zuzuschauen, um irgendwelchen Millionären zuzujubeln.
Ja, um was geht es jetzt in dieser Frage?
Ja, also ob man dann sagen kann, ja gut, hier das Ticket am Dienstag kostet, sagen wir mal, 60 €, am Mittwoch kostet 70, am Donnerstag kostet schon 80 und das nehmen wir jetzt einfach mal so und da wird es schon Dumme geben, die das kaufen. Oder ob man dann sagen muss, ja, wir wollen ja auch, dass es möglichst voll ist, dass
Voll
eine
ist.
gute Stimmung ist. Und was können wir dafür tun? Schon, dass wir auch Geld damit verdienen, aber um ja, einen Anreiz zu bieten, dass da mehr Leute kommen. So grob gesagt.
Ja, keine Ahnung, was man da machen kann. Also schlussendlich ist es ja immer wieder übers Geld, kannst du das im Prinzip, ob du das jetzt so wahnsinnig steuern kannst, bin ich ja nicht überzeugt, oder? Also, was willst du machen? Du kannst es auch gratis verschenken und die Leute kommen nicht, wenn sie kein Interesse haben. Also, ja.
Ja, du musst den richtigen Leuten die Karten schenken oder billig geben, ja.
Ja, genau. Also, meine, wenn die Organisation von einer perfekten Woche sprechen, dann haben sie eine perfekte Woche gehabt. Also, und das ist ja halt nun mal so, dass halt die Achtelfinals nicht so wahnsinnig interessant sind wie die, nicht so interessant sind wie die Halbfinals oder das Finale vielleicht, oder? Das ist ja normal. Also, das ist ja an anderen Turnieren auch so, oder? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Roland Garros gesehen habe, Viertelfinal, Achtelfinalspiele, da bin ich ja oft auch erschrocken, wie wenig Zuschauer das dann schlussendlich im Stadion selber gesessen sind. Aber eben, wie gesagt, das heißt ja nicht, dass die nicht da waren. Die können ja hinten rausgesessen sein und haben sich verköstigt bei gutem Essen und Getränken und guten Gesprächen. Die waren vielleicht schon da, aber sind einfach nicht im Stadion im Rund gesessen. Ja. Also von dem her hat ja der dann eigentlich der Organisator hat sein Geld trotzdem und aber eben sie sitzen nicht im Stadion. Hat mich auch sehr gewundert, oder? Weil es war ein wirklich tolles Spiel und ich habe auch gedacht, ja, halb voll, Roland Garros, was soll das, oder? Ja. Und dasselbe ist halt auch in Stuttgart wahrscheinlich gewesen, oder?
Aber das ist ja dann auch nochmal besonders unpraktisch, zumindest für die Leute, wo das Geld nicht so locker sitzt. Also man bezahlt erstmal Eintritt und nutzt dann die Hauptattraktion nur eingeschränkt und gibt dann anderweitig also für noch viel Geld aus, um dann, ja, wie du sagst, sich zu verköstigen. Da können sich
Ja.
natürlich die Organisatoren freuen, aber du stellst dann fest, oh, war das jetzt doch nicht so eine gute
Ja.
Investition.
Ja. Also nochmals, ich hätte es auch lieber, wenn natürlich diese Spiele, wenn dieses Stadion voll ist, wenn tolle Stimmung herrscht in Dings und nicht nur irgendwo eben die Hälfte oder noch weniger im Prinzip im Stadion drin sind. Das ist auch für die Sportler, wäre es eine Wertschätzung, dass man das eben auch anschaut. Aber da muss ich mich ja selber an die Nase fassen. Es waren an diesem Tag, glaube ich, 4 Spiele und von diesen 4 Spielen habe ich auch nur zwei im Prinzip voll gesehen. Das eine habe ich so halb gesehen und das eine Spiel habe ich gar nicht gesehen, oder? Und ja, da kann man auch sagen, eben, ich bin ja auch ein Teil dieses Problems gewesen an diesem Tag.
Ist denn für den Schweizer ein Spiel von Hubert Hurkacz in so einem Fall Pflicht? Also der Pole, der Roger Federer geschlagen hat in dem, was dann das letzte Spiel von großem Schweizer auf der ATP-Tour war und noch dazu in Wimbledon, in seinem Wohnzimmer sozusagen, also Roger Federers Wohnzimmer. Oder ist das auch nur so eine Randnotiz, das interessiert keinen Schweizer mehr?
Genau, solche Sachen werden verdrängt, ja genau. Ich meine, Hurkacz war ja schlussendlich auch, ja, glaube letztes Jahr der Sieger vom anderen Turnier. Wie heißt das jetzt, was momentan läuft
Was, Queens
in
oder
Hamm?
Herzogenbosch?
Nee, was, nee.
Halle?
Nee. Halle, ja,
Na,
nicht Hamm,
jetzt läuft's
Halle.
ja.
In Halle, genau. Ja. Nee, ist ja ein toller Spieler, war ja auch, ja. Nee, dass man solche Spiele natürlich auch anschaut, ist ja eigentlich auch richtig, ja.
Ja, gut, man
Und
kann ja.
war auch ein gutes Spiel gegen den Japaner, war das ja, also was ich gesehen habe, wobei der Japaner hat mich dann schon überzeugt. Ich wurde eigentlich, je länger das Spiel wurde, wurde ich eher zum Japan-Fan. Ja, da sieht man eben auch, wie man mit Anstand, mit Fairness, im Prinzip eben sich auch die Sympathie der Zuschauer dann gewinnt, und natürlich auch mit gutem Tennis hat der Japaner richtig gut gemacht, aber eben immer anständig. Also ja, einmal ist ihm ein Ball vom Rahmen irgendwo in die Zuschauer abgespickt, hat er sich bei den Zuschauern entschuldigt, obwohl er ja gar nichts dafür konnte, oder? Also, ja, aber trotzdem, ja, es sind solche Sachen, finde ich ganz, ganz toll.
Solche Sachen gefallen Ex-Schiedsrichter Urs Meier, auch wenn der im
Ja,
Fußball tätig
weil
war.
ja, Anstand und Fairness im Sport, Anstand und Fairness lässt sich auch mit Spitzensport vereinen, oder? Und ja, das ist so, ja.
Ja gut, man fängt ja auch klein an und wird ja nicht als Spitzensportler geboren, sondern das baut sich ja auch auf und das dauert ja auch viele Jahre, bis man dann auf einem großen oder hohen Niveau ist, zumindest in den meisten Sportarten. Und in den anderen dauert es immerhin noch ein paar Jahre, wo man vielleicht etwas
Ja.
später beginnt oder jetzt, na gut, später beginnt ist jetzt beim Turnen natürlich kein gutes, da ist das nicht ein gutes Beispiel, aber zumindest früh dann schon in der Weltspitze fast sein muss. Wobei es sich ja da auch einige Faktoren geändert haben und zum Beispiel die Schwimmkarrieren und durchaus auch die Turnerkarrieren ja länger gehen, als man das ja vor 35 Jahren gewohnt war.
Ja, weil man noch professioneller an das Zeugs geht, weil man noch mehr für den Körper schaut, weil man noch bessere Möglichkeiten hat. Ja, und durch das hat sich alles etwas verlängert. Ja, das sieht man im Fußball, also wie viele tolle Fußballer, dass wir haben im Alter zwischen 33 und 40 Jahren. Das waren früher ganz, ganz wenige Ausnahmen, die du gehabt hast. Und heute ist es schon fast eigentlich Normalität.
Ja, auch Luka Modric von den Kroaten zählt dazu.
Ja, zum Beispiel, an den habe ich auch gedacht, übrigens.
Von Real Madrid noch dazu. Tja, wir verstehen uns blind wie ein junges Ehepaar.
Ja, es
Nein,
ist
wir wollen es nicht
unglaublich.
übertreiben.
Nein.
Aber es wäre doch eine sehr starke Fernbeziehung auch. Ja, in Stuttgart haben wir uns mal gesehen, aber sonst dann über den Computer. Allerdings ist das ja auch eine tolle Sache, eben auf die Weise. Ja, eine Podcast-Serie machen zu können, ohne jetzt immer an einem Ort sein zu müssen. Das wäre ja mit Urs Meier sehr schwierig. Nicht nur, weil er in Spanien lebt und ich dann als Deutscher halt doch in Deutschland mein Geld verdiene, sondern weil er ja so viel unterwegs ist, selbst wenn er schon die Sommerpause angekündigt hat. Ja, war denn dein Deutschlandaufenthalt insgesamt so, wie du dir das gedacht hast? Oder sind Wünsche offen geblieben?
Nee, sehr erfolgreich, wunderbares Wetter, wunderbare Menschen, an allen Anlässen, gute, ja, wirklich gute Anlässe gewesen. Nö, wunderbar. Ja, nein, sonst es war wirklich toll, ja.
Die Züge sind ja
Ja.
auch voll, also ich komme jetzt deswegen auf die Züge, weil man das ja fast auch vergleichen kann, so mit dem Tennisstadion, wenn man sich da auch noch dann reinquetschen muss oder wenn da alles voll ist. Wobei ich bin dann doch lieber in einem vollen Stadion als in einem vollen Zug, wo du schon reinkommst und zwar nur auf jedem zweiten Platz ungefähr jemand sitzt, aber du das Gefühl hast, hier ist ja voll ja, unangenehm. Gut, allerdings ist jetzt mit dem Deutschland-Ticket das Bahnfahren vielleicht im Verhältnis etwas billiger geworden. Also im Verhältnis zu
Ja, also ich
Sportkarten.
werde auf jeden Fall am nächsten Mittwoch werde ich die Bahn benutzen.
Aber erster Klasse.
In der Regel, ja.
Ja, da haben wir glaube ich schon mehr Platz. Ich meine, irgendwo muss ja auch der Vorteil sein, weil mir auch so als Bahnsohn, Eisenbahnersohn ist das ja nicht so klar, wo jetzt eigentlich der Vorteil der ersten Klasse liegen soll oder dass die, ich glaube, ist es noch so, dass die quasi das Doppelte kostet.
Keine Ahnung.
Ja, damit muss sich ein Urs Meier gar nicht beschäftigen. Zahlt
Ja
vielleicht ja
gut,
eh der ihn bucht, wer weiß.
das ist so, ja.
Ja.
Also das ist in der Tat so, ja.
Und was ist jetzt gut?
Was ist gut?
Ja, du hast so gesagt, ja, gut. Du wolltest irgendwie
Ja, nee, also
ausreden.
einfach gut, wenn du ja, meistens fahre ich ja relativ lange Strecken mit der Bahn, und wenn du lange Strecken fährst, dann möchtest du ja auch ja, irgendwo eben mindestens eine Sitzmöglichkeit haben, dass du irgendwo entspannt oder ja, im Prinzip am Ort ankommst, weil du musst ja da wieder Leistungen bringen, oder? Also es geht ja auch darum, dass du dich in dieser Zeit auch irgendwo erholen kannst oder vorbereiten kannst für den nächsten Auftritt. Und da wird ja wieder Leistung verlangt, oder? Und diese Leistung, die sollte dann möglichst gut sein, oder? Und das ist ja auch, wenn würde ja wahrscheinlich auch niemand die Frage stellen, reist jetzt von mir aus der FC Bayern München, wenn sie mit der Bahn anreisen würden, erste Klasse oder zweite Klasse. Also habe ich auch, dass sie dann wahrscheinlich eher in der ersten Klasse sitzen würden, nehme ich mal an.
Wenn Sie zusammensitzen wollen, wäre es auch empfehlenswert, oder? Dazu ist die zweite Klasse doch zu sehr gebucht. Also kann man auch ein ganzes
Ja,
Abteil
ja.
buchen. Wahrscheinlich stellt sich das Problem ja relativ selten, weil die eher andere Verkehrsmittel nutzen. Gab es ja auch schon die Diskussion auch bei der deutschen Nationalmannschaft und ging es ja um ein Spiel in der Schweiz, ob man denn jetzt, wohin war es denn, nach Basel fliegen muss von Stuttgart aus, kann man denn da nicht mit der Bahn fahren? Bin ich ja grundsätzlich auch dafür, aber wenn man dann fährt, stellt man doch fest, dass das gar nicht kein Katzensprung also ist, sondern man kann sich schon ziehen, je nachdem auch. Und
Das
wenn
kann
du
sich schon sehr ziehen. Also ich glaube, Stuttgart, Basel kann sich ziehen. Das ist tatsächlich so. Frankfurt, Basel wäre wahrscheinlich einfacher. Stuttgart, Basel, ja, je nachdem.
Wenn wir beim Tennis waren, da hat ja auch der Deutsche da nicht gewonnen. Jan-Lennard Struff zwar das Finale erreicht, zum dritten Mal auf der ATP-Tour im Endspiel dabei, aber dann ja wirklich hauchdünne Niederlage gegen Francis Tiafoe aus den USA, 25-Jährigen aus Maryland mit auch einem sehr starken Akzent. Ja, den ersten Satz noch mit einem Break gewonnen und dann zweimal im Tiebreak verloren, den ersten klar und dann im entscheidenden Satz mit 8 zu 10. Ja, und war dann auch hin und her gerissen. Einerseits, ja, hat er eine tolle Leistung geboten, hat nicht viel gefehlt, aber man mag das einfach nicht dann zu verlieren, gerade wenn es eben knapp ist und wenn es andersrum genauso hätte laufen können. Wie lässt man da los und gewinnt
Ja.
da neue Motivation fürs nächste Mal?
Indem das einen das wirklich ärgert, ja, und dass man das nächste Mal, dass man schaut, wo habe ich vielleicht den entscheidenden Fehler gemacht oder die entscheidenden Fehler, je nachdem, dass man die dann versucht, das nächste Mal nicht zu machen, ja.
Aber das ist ja beim Tennis noch komplizierter als beim Fußball, weil da die Spielsituation, ja, wie soll ich sagen, spezieller ist jeweils, oder?
Ja, nee, man weiß es ja selber, oder? Das eine ist das, was wir ja sehen, also die Spielsituation, das ist das, was wir sehen, oder? Aber das andere ist, was ja im Kopf abläuft, oder? Was ist ja, was passiert ja vielleicht dann im entscheidenden Satz oder in den entscheidenden Phasen, oder? Hat man vielleicht dann den Mut nicht gehabt, durchzuziehen? Hat man vielleicht selber irgendwo Zitterhändchen, sage ich jetzt mal so. Was passiert da bei einem selber, oder? Es ist ja dann oft eben im Kopf, es ist ja oft in diesen Phasen, dass man vielleicht dann irgendwas anders macht als vielleicht vorher, und das weiß man dann selber, oder? Das sieht man vielleicht nicht unbedingt von außen. Von außen ist es ja dann halt einfach, ja, jetzt ist der Ballwechsel war 6, 7 Mal, oder? Ja, aber hätte vielleicht nicht 6, 7 Mal sein müssen. Vielleicht hätte nach dem dritten Mal eben schon vielleicht den Winner suchen sollen. Vielleicht hätte da durchziehen sollen und hat aber nicht durchgezogen. Durch das ist der Ball halt dementsprechend gut gesprungen für den Gegner. Dann ist der wieder mehr in der Offensive gewesen, hat dann vielleicht auch noch diesen entscheidenden Punkt gemacht, durch das, weil man eben nicht durchgezogen hat. Ja, das sind halt einfach so kleine Momente im Tennis oder gerade auf Rasen, wo das unglaublich schnell geht. Ja, kann oft im Prinzip solche Momente können dann eben den Unterschied ausmachen. Und das weiß man dann selber nach dem Spiel, wo man eben vielleicht dann seinen Schwachpunkt hatte, oder? Und an dem muss man dann arbeiten.
Allerdings beim Tennis ist das ja auch noch dramatischer als jetzt beim Fußball. Wenn ich dann durchziehe und der Ball geht aber ins Aus oder ins Netz, dann ist der Punkt halt mal weg. Während wenn Niklas Süle, sagen wir mal, den Ball verliert, dann kann der Torhüter noch retten, kann der Stürmer noch daneben schießen, dann sind da schon noch mehr Variationsmöglichkeiten. Und wenn Antonio Rüdiger den Ball verliert, genauso. Oder auch Niklas Füllkrug vorne.
Ja, das ist so, das ist tatsächlich so, dass natürlich, das ist natürlich in einer Mannschaftssportart, dass die Fehler, die man dann macht oder weiß nicht was, dass die eher noch ausgeglichen werden können. Ja, hast du im Tennis natürlich nicht, oder? Aber eben nochmals, das, was ich vorher gesagt habe, wenn du eben nicht durchziehst, eben beim, vielleicht beim dritten Ballwechsel und dann verlierst du den Punkt dann eben trotzdem, oder?
Ja, der
Und das
Unterschied
ist
der
ja das Problem.
Einzelmannschaftssportart ist natürlich auch sehr interessant. Da wollte ich gar nicht mal raus. Das ist jetzt sozusagen Bonus, sondern ich dachte jetzt einfach vom Spiel selber. Ja, natürlich kannst du theoretisch dir das Eigentor auch selber reinschießen, aber so läuft es ja dann doch nicht. Das sind ja dann subtilere Dinge, während eben das beim Tennis der Ball auch mal im Netz landet oder im Aus. Das ist ja viel naheliegender. Wie hat dir das eigentlich gefallen? Keine
Also
Linienrichter?
übrigens,
Ja.
ein Eigentor kann man nur selber schießen.
Ja, richtig. Ja,
Ja.
vielleicht auch vertan. Wie hat dir das denn gefallen? Ohne Linienrichter, ein elektronisches System, sozusagen künstliche Intelligenz in Stuttgart. Die Ballkinder waren immerhin noch da.
Ja, die waren noch da, genau. Nee, also, ich meine, es wurde ja, also, das ist ja das, was ich schon 100 Jahre sage, oder? Also im Prinzip schwarz-weiß Entscheidungen, die kann die Technik abdecken, oder? Und gerade im Tennis, ich meine, ich saß ja mehr oder weniger auf der Linie, oder? Also gut, ich habe ja nicht das Auge, ich habe ja nie das geschult im Prinzip mit diesem Sehen. Aber das sind Geschosse auf gerade auf Rasen, das sind ja Geschosse, die da kommen, dass da das Auge, das menschliche Auge oft auch überfordert ist, das verstehe ich also. Und wenn das die Technik abdecken kann, ja, warum nicht, oder? Also ich glaube, man hat ja auch sehr, sehr viel Ruhe mit diesen Entscheidungen. Also die Spieler akzeptieren es, die Zuschauer akzeptieren es. Wir gehen von dem aus, dass es alles stimmt, was da gezeigt wird. Ja, also warum soll man das nicht haben? Ja, also eben, wie gesagt, sind schwarz-weiß Entscheidungen, finde ich gut. Aber ich habe es auch gut gefunden am French Open. Das ist dann, French Open ist ja mit Sand, da ist das Ganze etwas weniger schnell. Und vielleicht, gut, die Aufschläge sind auch schnell, aber sonst ist das ganze Spiel etwas, wird etwas mehr gespielt. Und man sieht natürlich dann auch die Abdrücke, sieht man besser von den Bällen. Also von dem her, da wird ja noch mit Menschen gearbeitet. Das finde ich auch gut, so irgendwo ja, das ist irgendwie sympathischer, sage ich jetzt mal so. Aber nochmals, in Stuttgart, das hat mich nicht gestört, dass das jetzt da mit der Technik abgedeckt wird.
Kurze Pause. Ein Podcast-Sponsor ist eine super Sache. Man muss ihn nur haben. Wenn Sie da etwas für uns tun können und wollen, eine E-Mail für den Erstkontakt ralfkohler2000@gmail.com. Das ist die Adresse ralfkohler2000@gmail.com. Vielleicht auch eine schlichte Werbedurchsage ist sicherlich möglich. Ja, setzen Sie auf diese steigende Aktie. Urs Meier Podcast. Ja, setzen Sie auch gerne auf Ralf Kohler. Journalistische Kompetenz kann ja sein, dass Sie das gut brauchen können, ob einmalig oder auch wiederholt, für was auch immer Ihnen da durch den Kopf geht, nutzen Sie doch die E-Mail-Kontaktmöglichkeit ralfkohler2000@gmail.com und nutzen Sie alle doch auch die anderen Podcasts von Ralf Kohler. Erhellen das von Blecki Schwarzer mit Christian Blecki Schwarzer, einem Handballidol seiner Zeit. Sportbuch-Podcast, ja, da geht es um Lektüre, die man ja zwischen all dem Live-Sport auch sich nehmen kann. Und dann gibt es noch Bühne frei, Vorfahrt für Unterhaltung. Ja, da staunen Sie vielleicht, das ist gar nicht mit Sport, sondern Thema sind Darbietungen in Musik und auch Kultur. Bühne frei, Vorfahrt für Unterhaltung. So. Also, dann biegen wir so langsam schon mal auf die Schlussphase ein. Die Schweiz hat ja auch eine EM-Qualifikation sogar gehabt. Ein Spiel, habe ich gelesen, 2:1 in Andorra. Ja, Urs Meier checkt gerade sein Handy, scheint ihn auch nicht weiter bewegt zu haben. Hauptsache gewonnen. 2:0 Führung offenbar und dann hat man halt noch einen reingelassen. Wobei ja die Schweizer Torhüter schon ganz gut sind. Und in der Bundesliga-Wertung jetzt Gregor Kobel von Borussia Dortmund in der Kicker-Rangliste ist das wohl vor Jan Sommer dann gelegen hat, obwohl der ja der Stammtorhüter ist im Nationalteam.
Ja, da kann man auch sagen, gewonnen, Haken dahinter und weiter. Also natürlich ist ein 2:1-Sieg in Andorra nicht unbedingt so wahnsinnig berauschend, aber eben wie gesagt, nach einer langen Saison, nach solchen Spielen, die muss man einfach mal gewinnen, fertig, Schluss, Amen und ja, weiter geht's. Das ist wie im Pokal, die Oberklassigen gegen die Unterklassigen, sage ich immer wieder. Mach zwei, drei Tore, mach den Deckel drauf und dann ist es gut, oder? Und eben solche Spiele darfst du einfach nicht verlieren.
Und es kann ja auch nicht nur die großen Spiele geben. Wir haben ja zum Beispiel auch die nordamerikanischen Ligen, NHL im Eishockey, NBA, Basketball und so weiter, wo du dann erstmal eine lange Runde schon hast mit bis zu 60, 80 Spielen und dann nochmal völlig neu gewürfelt wird. Und auch Leon Draisaitl, deutscher Eishockey-Profi, hat da mit den Edmonton Oilers ja dann eine auf den Deckel gekriegt oder sich gewundert, weil es lief eigentlich gut, aber den Playoffs ging es dann doch früh raus und da kann man sich auch fragen, Mensch, ist das denn okay so vom System her, aber es ist eben so, oder ist auch der Versuch, einfach Spannung aufzubauen und
Ja, das ist ja auch bei der Schweizer Eishockey-Liga so und da spielt dann halt der Erste gegen den Achten und dann kann es auch sein, dass der Achte halt den Ersten dann rauskegelt in diesen Playoffs.
aber im Fußball haben wir das nicht. Da hat aber
Nee,
auch der
haben wir.
Pokal eine viel größere Bedeutung.
Ja, aber das ist was anderes. Der Pokal ist ja was anderes, oder? Da ist ja jede Runde musst du halt dann musst du da überstehen. Und im Eishockey ist es aber so, du hast ja eben, du hast es gesagt, 50, 60 Runden, bis du überhaupt mal, bis es zu Playoff kommt, oder? Und mich wundert das immer, aber es wird ja anscheinend angenommen von den Zuschauern, oder? Das ist ja für mich, ist das ja irgendwo ein Muster ohne Wert, oder? Also eben, da spielt man 50, 60 Spiele, nur dass man mal in diesen Playoffs ist, oder? Gut, es gibt dann vier Mannschaften, die halt vielleicht dann nicht, oder zwei Mannschaften, je nachdem, die nicht in den Playoffs sind. Ja, puh, wahnsinnig spannend, ja. Also eben wie gesagt, also ich bin da nicht ein großer Fan von solchen Spielen, oder ich wäre dann als Zuschauer wäre ich dann wieder dabei, wenn es wirklich ums Eingemachte geht, eben dann in den Playoffs, oder dann geht's wenigstens, dann beginnt wenigstens das Eishockey, oder? Das ist übrigens auch oft so in der Champions League, oder? Also da hast du ja auch diese Spiele, jetzt ist ja noch größer geworden oder wird noch größer, die Champions League. Da heißt ja auch so, dass ja oft ja schon weißt, welche zwei Mannschaften das weiterkommen, oder? Also auch da ist ja, die Spannung ist ja mehr oder weniger auch, ja, keine Ahnung was.
Ja, und manchmal täuscht man sich doch. Aber
Ja, manchmal täuscht man sich, dann ist es ja immer schön, wenn wieder mal ein Underdog irgendwo zeigt, dass sie auch tollen Fußball spielen können, oder? Ob das jetzt mal Malaga war, ob das Bergamo ist oder ob das wer das auch immer ist, oder? Ja, das ist ja wunderbar, schön, aber die kommen dann irgendwo ins Achtelfinale und dann war es das auch, oder? Ja,
ja, und
aber
eben auch
schön,
mit
ja,
diesen
ich.
K.O.-Spielen, die haben halt das Problem, dass du dann auch gute Teams schnell verlierst. Und das ist dann, wenn man jetzt allein mal ans Geschäft denkt, auch nicht immer von Vorteil. Beziehungsweise dann könnte man ja auch zurückgehen zu diesem alten System, Europapokal der Landesmeister, wo dann ungesetzt ausgelost wurde. Aber das ist ja offenbar auch nicht das Wahre, weil man, ja, es ist irgendwo der Spagat zwischen Spannung und zwischen sportlichem Wettbewerb auch ein bisschen Zufallsfaktor noch zulassen, aber eben doch einer möglichst maximalen Sicherheit für den Wettbewerb und für das Interesse, für die Finanzen.
Ja, natürlich, natürlich. Oder wenn ich jetzt da, sag jetzt mal, wenn ich jetzt Union Berlin-Fan wäre oder irgendwas, dann möchte ich ja auch da nicht einfach in der ersten Runde, weiß ich was, dann spielen gegen Vladikavkaz und da ausscheiden oder keine Ahnung was, sondern ich möchte ja dann schon eben so diese Sicherheit haben, okay, ich bin jetzt in dieser Gruppe, dann halt vielleicht mit Vladikavkaz, aber dann ist eben auch noch Real Madrid vielleicht dabei oder es ist vielleicht noch Manchester United dabei, dann habe ich ja mindestens schon mal zwei wunderbare Spiele, also im Prinzip vier wunderbare Spiele. Ich kann da auch noch natürlich in diese Stadien reisen und das sind natürlich tolle Sachen, oder? Das ist ja logisch, oder? Also von dem her verstehe ich ja schon dieses System, oder? Die Frage ist immer wieder, oder umso größer, dass man immer alles aufbläst, oder? Wird dann im Prinzip die Qualität besser? Das kann man ja auch natürlich meistens beantworten, indem dass man halt sagen muss, nein. Also nein, also die Qualität wird in der Regel nicht besser, oder? Und natürlich wird es immer irgendwo eine Mannschaft geben, die halt einfach überrascht, oder? Also ob das jetzt, keine Ahnung, was ist, ich habe es vorher gesagt, das kann immer wieder mal passieren, oder? Aber ja. Aber in der Regel, die guten, spannenden Spiele, die kommen dann meistens hinten raus. Dann wird dann, ja, wenn es dann wirklich um etwas geht, oder?
Ja, einen Todesfall hatten wir auch noch bei der Tour de Suisse, Gino Mäder, da ist die Betroffenheit natürlich groß und das war ja quasi auf heimischen Straßen bei dir in der Schweiz. Vielleicht noch ein abschließender Gedanke. Ja, zu diesem Unglücksfall. 26-Jähriger aus der Nähe von St. Gallen.
Ja, natürlich immer, wenn so etwas passiert, ist natürlich immer auch die Betroffenheit sehr, sehr groß. Und ja, es ist natürlich immer tragisch, so ein Unfall, oder? Aber auf der anderen Seite muss man auch immer wieder sagen, wenn du ja siehst, wie die da runterschießen an diesen Touren, ob das jetzt die Tour de Suisse ist oder Giro Italia oder Tour de France und so weiter, wo eben genau diese Bergetappen oder diese Bergfahrten natürlich etwas ganz, ganz Wichtiges sind für nicht nur für die
Radsportler.
Zuschauer, auch für die ganze Tour. Ja, und wo man halt steil hoch muss, muss man in der Regel auch wieder steil runter, oder? Und ja, mich wundert das eigentlich immer wieder, dass so wenig passiert an und für sich, oder? Also die fahren ja da oft mit 80 oder noch mehr Stundenkilometer, fliegen ja die ja schon bald runter, diese Abfahrten. Und ja,
Und halt auch
ja,
nicht alleine.
leider ist was passiert, ja. Kann man nur so sagen. Ja, und ob dann, und die ganzen Sicherheitsmaßnahmen, du kannst ja auch nicht jede Kurve für die Fahrradfahrer dann im Prinzip mit Fangnetzen und weiß nicht was ausstaffieren. Ja, geht auch nicht, oder? Es ist ein gewisses Risiko, das man halt da im Prinzip eingeht, oder? Und das zeigt dann halt einem wieder, solche Tragödien zeigen einem dann wieder auf, ja. Ja, dass man halt auch oft ganz, ganz nahe an dieser Kante sich bewegt und ja, manchmal ist man drüber. Und immer für die Betroffenen natürlich sehr, sehr traurig. Aber wie gesagt, ja, da auch die Show must go on und die wird auch an der Tour de France wird das nicht anders sein. Die werden auch da wieder darunter rasen wie die Wahnsinnigen und ja, da kann man einfach immer hoffen, dass nichts passiert.
Urs Meier, frühere Top-Fußballschiedsrichter, in dem Fall über Radsport, ja, der Urs Meier Podcast. Es geht um alles und das auch bald wieder. Und so lange können Sie ja gern alte Folgen hören. Vielen Dank, Urs Meier, für diesmal. Bis bald.
Danke auch. Alles Liebe, alles Gute. Tschüss.